beim Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
Ihr kennt ja wahrscheinlich die Geschichte, als der Pastor einen Ziegelstein genommen hat und hat ihn auf die Kanzel gelegt und hat gepredigt. Und alle haben gewartet, wann endlich dieser Ziegelstein mal was zu tun kriegt. Ist aber gar nichts passiert mit dem Ziegelstein. Aber die Leute haben aufmerksam zugehört bis zum Schluss. Deshalb habe ich die Couch da vorne aufbauen lassen. Aber mit dieser Couch passiert heute was und nächste Woche auch. Ist also nicht nur umsonst, dass sie da steht. Die Pfadis mögen es uns verzeihen. Am letzten Mittwoch, liebe Gemeinde, startete ja am Aschermittwoch die diesjährige Fastenaktion 7 Wochen ohne. Ich habe mir vom Verlag Chrismon den Fastenkalender gekauft und versuche, einiges umzusetzen. 7 Wochen ohne Alkohol ist im Hause Mahler schon fast Standard. In diesem Jahr mache ich noch einen ganz neuen Fastenversuch, habe ich von meinem Freund Andreas Michalsen gelernt in Berlin, Naturheilkundeprofessor. Partielles Fasten. Spannend. Jeden Morgen beginne ich erst um 11 Uhr mit dem Essen, obwohl ich seit 6 Uhr auf bin. Das geht, fand ich gar nicht schlimm. Um 19 Uhr höre ich wieder auf mit Essen. Das tut dem Körper enorm gut. Eine Erholungsphase, Regeneration der Zellen. Man hat wirklich mal Zeit, ungestört. Die Verdauung hat Zeit, ungestört zu arbeiten. Entschuldigung, nicht ich. Interessantes Experiment. Man kann partiell auch fasten, indem man 2 Tage in der Woche nichts isst. Donnerstag und Samstag bietet sich zum Beispiel an. Wunderbar, der Körper wird es euch danken. Aber viel interessanter finde ich das Motto von 7 Wochen ohne 2018. Es steht ja jedes Mal irgendwas drüber. In diesem Jahr heißt es, zeig dich 7 Wochen ohne Kneifen. Meine Frau hat mir den Oberschenkel gezwickt, weil sie es nicht gleich verstanden hat. Aber es geht um was anderes. Also nicht kneifen, wenn im Bus oder Bahn ein Mitbürger angepöbelt wird. Nicht kneifen, wenn jemand in der Öffentlichkeit sein Kind schlägt. Nicht kneifen, wenn in der Schule jemand gemobbt wird. Nicht kneifen, nicht kneifen, wenn jemand über Ausländer herzieht. Nicht weiterfahren und schon gar nicht gaffen, wenn jemand verletzt wird im Straßenverkehr. Sich einmischen, wenn radikale, menschenverachtende Sprüche über Minderheiten wie Homosexuelle oder Farbige fallen. Oder wenn am Arbeitsplatz ein Sonderling ausgelacht wird. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu zeigen, Haltung zu zeigen. Im Alltag, in der Familie, in der Beziehung. Liebe Männer, nicht kneifen, wenn dringend ein klärendes Gespräch angesagt ist. Liebe Frauen, nicht kneifen, wenn es Konflikte gibt in der Erziehung der Kinder, im Umgang miteinander, in den vielen kleinen Fragen der Machtausübung des einen über den anderen oder die andere. Schatz, wir müssen reden. Tut es einfach, ohne euch auf euren Standpunkt zurückzuziehen. Nicht kneifen, wenn es um faire Produkte und um Waffenexporte geht. Es ist ja gerade wieder ein Deal gelaufen mit Frau Merkel und Herrn Erdogan. Ihr habt es wahrscheinlich in den Nachrichten gehört. Die Panzer werden weitergeliefert. Dafür ist Herr Yücel freigekommen. Nicht kneifen, wenn es um die Bewahrung der Schöpfung geht und um die Klimakatastrophe. Zeig dich. 7 Wochen ohne Kneifen. Also ich möchte diese Zeit bis Ostern bewusst nutzen, um aufmerksam zu sein und für das Leben einzutreten, in jeder Hinsicht, im persönlichen, im gemeindlichen und auch im politischen Umfeld. Das ist, um zum Predigtthema zu kommen, Heiligung im Alltag. In der Familie, am Arbeitsplatz, in der Öffentlichkeit, im politischen Leben. Wie lebe ich als Nachfolgerin, als Nachfolger von Jesus Christus meinen Glauben ganz praktisch? Der Predigtext handelt ja auch vom Kneifen, vom Wegschauen. Er handelt vom Opfer eines Überfalls, das am Straßenrand liegt und auf Hilfe hofft. Auf jemanden, der nicht kneift, sondern sich der Situation stellt. Die Geschichte vom barmherzigen Samariter ist vielleicht eine der bekanntesten Geschichten überhaupt in der Bibel. Und diese Tatsache wirkt sich bisweilen sehr nachteilig aus. Wahrscheinlich habt ihr vorhin beim Lesen, als der Marius den Text gelesen hat, auch gedacht, kenne ich schon, brauche ich gar nicht zuhören, alles klar. Der Junge packt ihn auf den Esel, ist ein guter Mensch, obwohl er ein Ausländer ist, und so weiter und so fort. Mancher Hörer ist schnell fertig mit dem barmherzigen Samariter und damit ist er sehr unbarmherzig mit dem Text. Denn diese Verse sind uns so vertraut, dass wir die Geschichte nicht mehr unvoreingenommen hören können. Dabei gibt es so viel Überraschendes in dieser Geschichte zu entdecken. Ich möchte euch einladen, diese Geschichte nochmal ganz neu zu hören. Also mir ist einiges aufgefallen, als ich mich wieder mit ihr beschäftigt habe. Lasst den Predigtext mal zu euch sprechen, als wäre es das erste Mal. Eine ganz überraschende Entdeckung erwartet uns gleich am Beginn. Ein Mann, der sich im Gesetz Moses besonders gut auskannte, stand eines Tages auf, um Jesus mit einer Frage auf die Probe zu stellen. Auf diese Weise stellen uns die meisten Bibelübersetzer die Hauptfigur neben Jesus vor. Und der Tora-Gelehrte wird gleich automatisch in einen Topf geworfen mit den hinterhältigen Pharisäern, die Jesus wiederholt Fallen stellten. Falsch. Hat gar nichts damit zu tun. Denn der Zusammenhang legt nahe, dass der Mann zu den 72 gehörte, die Jesus kurz zuvor auf Missionsreise geschickt hatte. Was war geschehen? Zunächst die Vorgeschichte. Jesus hatte 72 Jüngerinnen und Jünger auf Missionsreise geschickt. Die haben das Reich Gottes ausgerufen und waren offensichtlich richtig erfolgreich. Und sie kommen voller Adrenalin zurück und sind begeistert. Wovon denn? Sie sind nicht begeistert davon, dass sie Menschen bewegen konnten, die gute Nachricht vom kommenden Gottesreich anzunehmen. Sie sind berauscht von ihrer Macht. Herr, sogar die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Ist das nicht toll? Wir sind die Größten. Wir zeigen es allen. Alles ist uns möglich. Und was tut Jesus? Lukas schildert uns hier eine typische jüdische Lehrsituation, Schulsituation. Die Schüler sitzen zu Füßen ihres Meisters und wurden belehrt. Aber nicht im Frontalunterricht, der bringt eh nichts, das wissen alle Pädagogen, sondern im Dialog. Ein Schüler stellt eine Frage, der Lehrer antwortet mit einer Gegenfrage. Der Schüler gibt darauf eine Antwort. Auf diese Weise kam er der Wahrheit selbst auf die Schliche. Also derjenige, der fragt, findet die Wahrheit selbst in der Gegenfrage. Und schließlich bestätigt der Lehrer die Antwort. Gleich zweimal finden wir in unserem Text dieses Frage- und Antwortspiel. Wenn man erkannt, was man nämlich selbst erkannt hat, das hat man verinnerlicht. Ich habe ja unter vielen Chefs gearbeitet, auch im Radio, und ich hatte einen ganz guten Trick. Ich hatte eine gute Idee, ich wusste aber genau, wenn ich diese gute Idee jetzt einbringe im Team, dann ist sie tot. Also bin ich zu meinem Vorgesetzten gegangen und habe gesagt, du, könnte man doch auch so machen. Sagt, finde ich gut. Und dann kam er in die Teamsitzung und sagte, mir ist da übrigens was eingefallen, wir könnten das auch so machen. War es mir wurscht wegen meiner Ehre, Hauptsache die Idee setzt sich durch. Also was man selbst erkannt hat, das hat man verinnerlicht und das ist hohe Pädagogik. Sie wird bis heute als didaktisches Mittel anerkannt und auch praktiziert. Lukas stellt uns also diesen Tora-Gelehrten als einen wissbegierigen Schüler Jesu vor, der gar nichts Böses im Schilde führte. Der wollte Jesus keine Falle stellen, sondern seine Lehre einer Belastungsprobe unterziehen. Halten Jesus und seine Botschaft auch den schwierigen Fragen des Lebens stand. Lukas lässt den Mann, der sich in der Schrift auskennt, in einem positiven Licht erscheinen. Und deshalb kann dieser bibelkundige Mensch auch ein Vorbild für uns werden. Wie ist das eigentlich? Mal Hand aufs Herz, kommen wir auch mit unseren wirklich schwierigen Fragen zu Gott? Suchen wir Antworten in der Heiligen Schrift? Kennen wir uns dort überhaupt aus? Oder kennen wir uns dort noch aus? Oder behalten wir die Fragen lieber bei uns, weil wir sagen, bringt ja eh nichts? Bei den Klagepsalmen der Bibel höre ich immer die Frage, ob man das überhaupt darf, Gott klagen, ja sogar Gott anklagen. Warum bin ich, wie ich bin? Warum bin ich nicht anders, besser, liebevoller, gütiger? Warum habe ich Probleme im Job? Warum finde ich keinen Partner? Warum bekommen wir keine Kinder? Warum werde ich nicht gesund? Warum musste mein geliebter Partner sterben? Warum nur? Warum, Gott? Lassen wir nicht Ehrfurcht und Achtung vor dem heiligen Gott vermissen, wenn wir so mit ihm reden? Aber auch die Psalmbeter haben Gott ihr Leid geklagt. Ja, sie haben ihn auch angeklagt und verantwortlich gemacht für manches in ihrem Leben. Darum dürfen wir nicht nur, sondern wir sollen sogar mit allem, was uns bewegt, zu unserem himmlischen Vater kommen. Selbst die schwierigsten Fragen müssen wir ihm unbedingt stellen. Das ist kein Zeichen mangelnder Ehrfurcht, sondern das ist ein Zeichen, im Gegenteil, eines großen Vertrauens zu Gott, dass wir mit allen Fragen tatsächlich zu ihm kommen und in der Schrift forschen, wie dieser Bibelschüler, ob wir nicht Antworten finden. Der bibelkundige Schüler lehrt uns, gerade so zeigen wir Gott, wie sehr wir ihn lieben und wie wir ihm vertrauen. Aber der Gesetzeskundige gibt sich nicht so schnell zufrieden und hakt nach. Jesus, wenn es allein wichtig ist, dass unsere Namen im Himmel aufgeschrieben sind und nicht, dass uns die Dämonen untertan sind, was muss ich dann tun, um ein Visum, eine Einreiseerlaubnis in dieses Land zu bekommen? Was ist meine Leistung, die mir Bürgerrecht im Reich Gottes gibt? Also das war offensichtlich kein grüner Junge, den Jesus vom Fischerboot weg berufen hatte, ihm zu folgen. Es war ein Gesetzeslehrer. Er kannte sich aus und er wusste, wie ein gottgefälliges Leben aussieht. Peinlich genau alle Vorschriften und Gebote halten, das war der Schlüssel. Weiß jemand von euch, wie viel es gibt im Alten Testament? Schätzt mal. Wie viele Gebote und Vorschriften finden wir im Alten Testament? Ja, war ein bisschen viel? 613, danke schön, passt. 613 Regeln gibt es und wer sie alle befolgt, ist ein Gerechter und er hat Zugang zu Gott durch seine Leistung. Also wisst ihr, Kümmel wiegen und so, den zehnten Kümmel Gott geben und solche Geschichten. Kühlschrank nicht aufmachen am Sabbat ist ganz wichtig, weil es darf kein Licht anzünden am Sabbat. Machen übrigens orthodoxe Juden auch nicht. Meine Frau hat eine jüdische Arbeitskollegin, die am Samstag nicht mit der Bahn zur Arbeit kommt, weil man da auch keinen Motor anlassen darf und solche Geschichten. Die kommt dann lieber zu Fuß. Also das ist der erste Ansatz, wenn wir unseren Alltag, unser ganzes Leben heiligen wollen. Und das ist der Weg des alten Bundes. Alles erfüllen, was in den Misvot, den Weisungen der Tora, peinlich genau vorgeschrieben ist. Und die 10 Gebote als Supergebote und Verbote noch obendrauf. Klar, das war eine Fangfrage. Und doch war sie ernst gemeint. Was muss ich tun? Was kann ich tun, um Gott gnädig gestimmt zu bekommen und um in den Himmel zu kommen, um es mal ganz platt zu sagen? Wie kann ich den gerechten und zürnenden Gott zufriedenstellen? Das war auch die Frage Luthers. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Ganz einfach, indem ich mir nichts zu Schulden kommen lasse und moralisch einwandfrei lebe. Haben wir alle verloren. Ich auch und ihr, jeder. Wir packen das nicht. Er kannte die Antwort dieser Bibelschüler und er wollte nur wissen, ob Jesus sie auch kennt. Antwortet er richtig und kann die 613 Weisungen plus 10 Gebote auswendig runterbeten, dann hat er sich als gottesfürchtiger Jude erwiesen. Und Jesus macht das Spiel mit, ganz interessant. Du weißt es doch, was fragst du? Sag es selbst. Und eifrig zitiert er das Gebot, das alles zusammenfasst. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Du hast recht geantwortet, antwortet Jesus, tue das und du wirst leben. Aber der Gesetzeskundige gibt immer noch nicht auf. Er will sich rechtfertigen, sucht nach einem Punkt, an dem er Jesus vielleicht doch noch mal kriegen kann. Gott lieben, klar. Mich selbst lieben, nicht ganz so klar. Und wenn, dann nur als frommer Gerechter. Sonst kann ich mich nicht lieben. In meiner Unvollkommenheit. Den Nächsten lieben, das sollte eigentlich in jeder Religion klar sein. Aber man kann doch nicht alle lieben, oder? Der Heiner Geißler hat mir mal im Interview gesagt, Herr Mahler, wie kann ich denn meine Feinde lieben? Ich kann nicht mal an der CDU lieben. Es funktioniert nicht. Man kann nicht alle lieben, sagt der Hartherzige, und er liebt keinen. Vielleicht kommt Jesus ja ins Stottern, wenn er endlich mal eine klare Regel aufstellen soll, was, woran wir uns halten können. Als ich hier in Reutlingen war und dann der Herr Jugendpastor, da kamen viele Jugendliche zu mir und die hatten viele Fragen. Also ich weiß nicht, ob ihr das auch noch wisst, ihr wart ja auch mal 16 und 17 und so, die haben viele Fragen. Die haben vor allen Dingen Fragen, was darf ich denn mit meiner Partnerin und meinem Partner alles so tun? Und was darf ich nicht tun? Und da habe ich gesagt, wollt ihr eine ganz einfache Antwort haben, dann kriegt ihr sie von mir nicht. Dann müsste ich nämlich eine Schaufensterpuppe aufstellen und Flächen schraffieren, mache ich aber nicht. Ich sage euch nur, ihr seid verantwortlich für das, was ihr euch vertraut gemacht hat. Saint-Exupéry, der kleine Prinz. Das ist die Antwort auf die Frage, was wir tun können. Das heißt, klare Regeln, wo alles begrenzt wird und eingegrenzt wird, sind nicht lebensgerecht. Jesus soll also eine Regel aufstellen und sagen, daran erkenne ich, dass der und der und der mein Nächster ist. Sag mir's. Und Jesus sagt, macht das ganz anders. Er sagt nicht, dein Nächster ist dein Nachbar, deine Frau, deine Kinder, die Gemeinschaft in der Synagoge, die, der oder die, die dir nahe im Herzen sind. Der Joachim Zipperle kam am Freitag bei mir im Büro vorbei, vom Bauausschuss. Und ich habe mich gerade auf die Predigt vorbereitet und Joachim habe ich dann gesagt, Joachim, sag mal, wer ist dein Nächster? Und Joachim sagte ganz einfach, du. Das war überhaupt nicht einfach, es war eigentlich eine ganz, ganz kluge Antwort. Du, Günther, du bist jetzt mein Nächster, einfach weil du gerade vor mir sitzt. Mein Nächster ist der, mit dem ich gerade zu tun habe. Der Unterschied zwischen Joachim und Jesus, da gibt es noch einen geringen Unterschied, das ist der, dass der eine Geschichte erzählt, damit sein Gegenüber selbst auf den Trichter kommt. Also wieder das Frage- und Antwortspiel. In der Geschichte ist die Antwort auf die Frage des Schriftgelehrten enthalten. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Jesus ganz selten seine Geschichten interpretiert? Er sagt, das müsst ihr schon selber kapieren, sonst taugt die Geschichte nichts. Ich habe in meinem Leben viele tausend Rundfunkandachten redigiert, also durchgelesen und gesagt und Rotstift genommen und so. Und ich habe immer gesagt, wenn der heilige Bogen kam, kennt den heiligen Bogen, man erzählt irgendwas Banales aus dem Alltag und dann kommt der liebe Herr Jesus wie das Eichhörnchen in der Geschichte auch noch um die Ecke. Das ist der heilige Bogen. Sagt, wenn ihr einen heiligen Bogen braucht, taugt die Geschichte nichts. Entweder die Geschichte ist selbsterklärend und die Botschaft steckt da drin und genauso macht es Jesus. Und er gibt die Antwort nicht mit einer Vorschrift, sondern mit dem Leben, wie es sich so abspielt. Und dabei gibt uns Jesus auch die Antwort auf die Frage unseres Themas heute. Was ist Heiligung im Alltag? Zwei Männer, die im Tempel zu tun hatten, kommen nach dem Gottesdienst an einem Überfallopfer vorbei. Ihre Rechtfertigung ist übrigens nicht, dass sie keine Zeit haben, sich um den Verletzten zu kümmern, weil sie ja schließlich Wichtigeres zu tun haben, weil sie unterwegs sind zum Gottesdienst. Nein, da steht ja ausdrücklich, sie gingen von Jerusalem nach Jericho hinunter. Die kamen aus dem Tempel und wollten schnell nach Hause. Jericho, das war die Priesterstadt, da haben die gewohnt und in Jerusalem oben im Tempel haben sie gedient. Sie sahen also schlicht weg, weil sie schnell nach Hause wollten und nicht, weil sie Gott dienen wollten. Der Sabbatgottesdienst war vorbei, sie waren auf dem Weg in den Alltag. So wie wir hinterher nach dem Kaffee jetzt rausgehen, das war die Situation, in der die zwei Jungs waren. Und genau hier beweist sich, was der Gottesdienst wert war. Wenn er nichts austrägt auf dem Heimweg von der Kirche, dann war er nichts wert. Ich mag das Geplärr eurer Lieder nicht mehr hören, lässt Gott den Propheten Amos ausrichten. Und ich übersetze es ein bisschen in unsere Zeit. Und ob er mir gleich Missionsopfer und Bauopfer opfert, ich habe keinen Gefallen daran. Ich mag eure üppigen Erntedankopfer nicht ansehen. Tut mir weg das Geplärr eurer Lieder, denn ich mag dein Orgel- und Schlagzeugspiel nicht hören. Stattdessen soll aber Recht sich durchsetzen wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein starker Strom. In der Anbetung haben wir gerade unsere Liebe zu Gott zum Ausdruck gebracht und unsere Liebe zu Jesus. Ich freue mich sehr, dass das ein großer Gewinn ist für unseren Gottesdienst und unseren Glauben, dass die sogenannte Lobpreisbewegung den Schatz der Musik ganz neu entdeckt hat. Nur dürfen wir dabei nicht auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Unsere Liebe zu Gott darf nicht aufgehen in unseren Gefühlen allein. Sie muss auch den Verstand und die Liebe zur Bibel und zur Theologie mit einschließen. Da kommen wir als Baptisten ja eigentlich her. Wir sind eine protestantische Bibelbewegung. Wir verdanken unsere Existenz der Heiligen Schrift. Die Bibel hat Schuld daran, so hat sich unser Gründer Johann Georg Onken in Hamburg damals verteidigt auf die Angriffe aus der orthodoxen Kirche. Also orthodoxen evangelischen meine ich jetzt natürlich. Ich persönlich schätze das sehr, wenn die Anbetung im Gottesdienst so gemacht ist, dass sie uns emotional berührt und in Gottes Gegenwart führt. Genauso bin ich aber davon überzeugt, die entscheidenden Anstöße zur Erneuerung unseres persönlichen und auch unseres gemeinsamen Glaubens kommen aus der Heiligen Schrift, so wie Jesus das uns vorgemacht hat. Die Auswirkungen für unsere Alltagsheiligung kommen aus der Erkenntnis des gerechten und barmherzigen Gottes. Am nächsten Sonntag übrigens mehr davon. In der Jahresgemeindeversammlung und im Gottesdienst geht es unter anderem um das Lob Gottes in all seinen Facetten. Wie das geht, möchte ich jetzt gern von zwei Leuten wissen, die im Sonntagsgottesdienst und im Alltagsgottesdienst ihren Mann und ihre Frau stehen, nämlich die Anja Eichler und den Michel Schütze. Wie gesagt, wir haben den Fadis, kommt ihr mal bitte, seid doch so nett. Wir haben den Fadis die Couch geklaut, um uns ein wenig unterhalten zu können. Hallo. Anja, schönen guten Morgen. Michel, setzt euch doch mal bequem. Und ich komme zwischen euch. So. Michel, du hast ja schon einen langen Berufsweg hinter dir. Im Moment suchst du gerade einen neuen Job. Und Gott sei es gelobt, sieht ja vielleicht auch gerade ganz gut aus. Du weißt, dass die Gemeinde dafür auch betet, dass wir da auch hinter dir stehen. Ich möchte dich aber mal gerne fragen, Heiligung im Alltag, Gott und Menschen dienen im Job. Wie sieht das denn in deiner reichhaltigen Erfahrung aus? Geht das überhaupt? Oder ist Job Job und Gott Gott und Sonntag Sonntag?
Natürlich ist nicht Gott Gott und Alltag Alltag, sondern bei mir ist es ja schon, dass Gott in meinem Alltag drin ist. Wenn ich jetzt mal in meinem Job bin, dann muss ich natürlich arbeiten. Da kann ich nicht sagen, also ich habe ein Problem, ich kann im Hintergrund vielleicht beten, aber jetzt lass uns mal alle zusammen ein paar Loblieder singen und ob ihr wollt oder nicht, und dann gucken wir mal, wie das Problem geht. Was ich gemerkt habe in meinem Job ist, dass ich meine Sprache ändere. Oder beziehungsweise ich habe sie grundsätzlich umgestellt, so dass auch noch Nicht-Christen verstehen, was ich eigentlich meine. Also ich rede nicht von meiner Gemeinde und von meinem Pastor, sondern ich rede eher von der Kirche, dem Pfarrer, und dass wir auch sehr evangelisch sind. Und wenn es dann dazu kommt, verstehen das Leute eher, als wenn ich sage, ich kann am Freitagabend nicht, ich muss in meine Gemeinde zu einer Lobpreisveranstaltung. Das wird keiner verstehen. Verstehen tun die Leute, wenn ich in der Kirche engagiert bin. Und das ist für mich so die Frage, wie rede ich, dass der andere, der mir gegenüber sitzt, das auch versteht. Natürlich kann ich auch kananäisch, ich kann also auch sehr, sehr gut privat anders reden. Aber ich möchte in meinem Alltag so reden, dass der, mit dem ich rede, es auch versteht, was ich meine, und nicht rätselt, was meint denn der damit oder sonst was, habe ich das irgendwie, verstehe ich jetzt nicht. Wäre ein Anknüpfungspunkt oder auch so eine Ablehnung, dann, wenn der so komisch redet, dann scheint es irgendwas Obskures zu sein, muss ich nichts damit zu tun haben.
Okay, das ist einmal die Sprache. Nun ist es aber so, das wissen wir alle, die wir im Geschäftsleben unterwegs sind, es geht ja oft auch nicht ohne Ellenbogen. Der andere ist ja auch automatisch mein Konkurrent. Heißt Heiligung im Alltag, mindestens auf dem Weg nach oben, Heiligung im Alltag auch, dass ich da anders ticke als andere Leute, ganz praktisch?
Ich selber vielleicht schon. Also ich bin nicht so der Ellbogentyp. Jetzt ist die spannende Frage, bin ich das, weil ich jetzt Christ bin, oder bin ich das, weil meine Eltern mich so erzogen haben, oder weil ich so der Typ dafür bin oder sowas.
Vielleicht gehört doch alles zusammen, oder?
Möglicherweise, wenn ich kein Christ wäre, wäre ich ein Arsch. Aber das ist eine andere Geschichte. Sorry für das Wort. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber das gehört für mich schon dazu, dass ich also sag, Mensch, wenn der andere ein Problem hat, dann gehe ich hin und versuche es mit ihm zu lösen. Und ich sag, haha, das ist meine Chance, zu meinem Chef zu gehen und sagen, hey, ich bin besser als der, ich habe doch was anderes, sondern ich will das Problem gelöst haben. Und damit denke ich, dass ich da auch manchen Leuten gegenüber schon, ich will nicht sagen Vorbild bin, aber so dieser Punkt kommt, Mensch, mit dem kann man was zusammenarbeiten, der kommt hier nicht rein und zieht einen über den Tisch oder sowas. Mit dem Nachteil, das habe ich in einem Job erlebt, ich bin dann rausgeflogen, und der sich mit den Ellenbogen durchsetzte. Und alle haben mir gesagt, Michel, das wird schon, du wirst dich durchsetzen und das wird schon funktionieren. Hat leider nicht funktioniert. Er hat gewonnen, ich habe verloren.
Also Heiligung im Alltag, Heiligung im Job kann auch mit Nachteilen verbunden sein. Das lehrt uns Jesus auch in dem Beispiel von barmherzigen Samariter. Ich glaube, jemandem zu helfen, seinen Tagesablauf unterbrechen, auch noch Kohle zu lassen in der Herberge und so weiter und so fort. Es ist ja nicht immer nur so, dass man sagen kann, das kostet alles nichts. Anja, ich frage dich mal, du bist ja verheiratet, hast große Kinder. Hat Heiligung im Alltag auch was mit dem Familienleben zu tun, nach deiner Meinung?
Ja, auf jeden Fall. Darf ich es halten? Okay, gut.
Weißt du, Anja, damit du mich richtig verstehst, ich mache das immer in meinen Moderationsschulen und ich sage, gib das Mikro nicht aus der Hand, wer das Mikro hat, hat die Macht. Entschuldige bitte, aber es ist nicht bös gemeint.
Okay, das kann ich verstehen. Gut, Heiligung, denke ich, ist was Großes für die Familie, weil es meines Erachtens ein Weg ist, Gottes Ziel, mit mir als Mensch näher zu kommen. Und da ist Familie sowieso zum einen der Schonraum für Heiligung. Ich kann es ausprobieren, glauben und auch zweifeln, aber auch Heiligung in der Familie als Belastungsprobe. Wo kennt man sich schon so müde, wenn morgens um 6 der Wecker klingelt? Herausfordernd.
Das heißt, da lernt man sich erst richtig kennen manchmal, ja, also wenn der Honeymoon vorbei ist. Wie sieht das ganz praktisch aus? Gehst du zum Beispiel anders mit deinen Mitmenschen um, in der Familie, in der Großfamilie, in der Gemeindefamilie, als Menschen, die von Heiligung nichts wissen?
Ja, jein. Es gibt Menschen in der Großfamilie, wo ich den Level meiner Heiligung messen kann, wo ich von einem, von denen will ich nie wieder was hören und sehen, auf eine Ebene plus minus null schon bin. Aber gerne hin ist immer noch ein neues Thema, also auch da sind Ziele.
Anja, das ist ganz schön. Wir reden übrigens am Freitag noch ein bisschen weiter und zwar nochmal ganz speziell über das Thema Ehe. Und ob die Ehe noch zu retten ist, will ich von dir gerne wissen am nächsten Freitag hier bei All You Can Meet. Das ist ja auch hier ein kleiner Werbeblock. Entschuldigung, ich habe euch nicht missbraucht dafür, aber es ist ganz schön, dass ihr das schon mal angeteast habt. Also am Freitag herzliche Einladung zu All You Can Meet. Da geht es um die Frage, heilige Familie, schön wär's. Ist die Ehe noch zu retten? Und da sitzt auch Anja auf der Couch und noch jemand anders. Und Dankeschön für den kleinen Einblick in euer Leben. Und ich mache jetzt mal ein bisschen weiter noch auf der Kanzel, wenn es okay ist.
Wir kommen zurück zu dem größten Gebot, das hier dann auch zitiert wird. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken. Das ist das wichtigste und erste Gebot und ebenso wichtig ist das zweite, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ursprünglich waren das mal zwei Gebote, die Gottesliebe und die Nächstenliebe. Und Lukas, Matthäus übrigens auch, hat also beide Gebote zu einem einzigen Gebot zusammengefasst und das ist kein nebensächliches Detail. Tatsächlich unterstreicht Lukas damit, dass unsere Liebe zu Gott untrennbar mit unserer Liebe zum Nächsten, aber auch zu uns selbst zusammenhängt. Die steile These ist ja, wer sich selbst nicht lieben kann, wird auch nicht in der Lage sein, andere zu lieben. Das funktioniert nicht. Unser Gottesdienst am Sonntagmorgen muss unbedingt eine Fortsetzung finden in unserem Gottesdienst am Montag, am Dienstag und allen anderen Werktagen. Mit diesem klitzekleinen Detail hält Lukas uns also eine große Predigt. Du kannst zum Beispiel nicht Gott lieben und dich selbst und deine Bedürfnisse missachten. Es ist kein Zeichen von Liebe, wenn ich ständig auf mir selber rumtrample, um anderen zu dienen und mich nicht mehr ernst nehme. Du kannst nicht im Frieden mit Gott sein, wenn du im Streit mit deinen Mitmenschen lebst. Du kannst nicht im Gottesdienst fröhliche Lieder singen und an den Traurigen und Einsamen in deinem Haus oder deinem Büro vorbeigehen. Du kannst Gott nicht dafür danken, dass es dir gut geht, wenn du nicht gleichzeitig deine dir geschenkte Zeit, deine Gaben, dein Engagement und dein Geld mit Menschen in Not teilst, mit den nahen und den fernen Nächsten, mit den Kindersklaven in Indien ebenso wie mit deinem direkten Nachbarn. Da haben wir also den Salat. Hat sich eigentlich so schön einfach angehört. Das heißt doch, dass ich allen, die unter die Räuber gefallen sind, etwas Gutes tun muss, oder etwa nicht? Frage ich mich jedes Mal, wenn ich einen Briefkasten aufmache. Vielleicht ist es auch daran, dass ich Pastor bin, aber bei mir sind die Spendenaufrufe bestimmt dreimal so viel wie bei euch, und das reicht euch ja auch schon. Muss ich wirklich allen Ernstes jedem etwas von meinem Geld geben? Von meiner Zeit, von meinem Engagement? Genauso fragt ja auch der Tora-Gelehrte. Und wieder zeigt er dabei keine feindliche Gesinnung, sondern wirkliches Interesse. Wer ist denn mein Nächster? Und auf diese Geschichte antwortet Jesus mit der Geschichte vom barmherzigen Samariter. 27 Kilometer lang ist der Weg zwischen Jerusalem und Jericho, 1000 Höhenmeter für alle Biker und Bergwanderer, 1000 Höhenmeter, das ist schon ein Pfund. Und dazwischen ein schmaler, felsiger Pfad durch menschenleeres Gebirge, also ideale Bedingungen für Banditen. Und häufiger wurden deshalb wehrlose Reisende zum Opfer von Überfällen. In Jesu Erzählung traf es übrigens keinen Mann, sondern wortwörtlich einen Menschen. Irgendjemand könnte das sein. Halbtot ließen ihn die Schurken liegen. Sicherlich war das Opfer aber noch bei Bewusstsein, denn mit der Hilfe des Samariters kam er später noch selbst auf den Esel. Niemand konnte sich also damit herausreden, dass er den Menschen für tot hielt. Priester und Levit bemerkten zwar den Schwerverletzten, aber noch hatte er sie nicht bemerkt, das war ihre Chance. Also machten die beiden einen großen Bogen um ihn herum. Ganz bewusst gingen sie dem Opfer aus dem Weg, um nur nicht zur Hilfe verpflichtet zu sein. Wie kann man nur, werden sich die Zuhörer von Jesus empört haben. Und ich weiß nicht, ob ihr euch auch empört, wenn ihr sowas hört, dass Leute weiterfahren bei einem Verkehrsunfall und nicht helfen. Wie kann man nur? Auch wir finden ihr Verhalten abscheulich. Bevor wir doch über sie richten, sollten wir uns fragen, wie oft verschließe ich eigentlich Augen und Herzen vor der Not anderer? Einerseits müssen wir das. Denn gerade durch die Medien sind wir mit so viel Leid konfrontiert, wir können gar nicht alles an uns heranlassen. Wir müssen uns auch schützen. Aber ganz aus der Verantwortung stehlen, das geht eben auch nicht. Vielen ist sicherlich schon bekannt, dass Jesus die Frage nach dem Nächsten umkehrt. Es geht gar nicht um die Frage, wem muss ich helfen, weil er mein Nächster ist, sondern die Frage lautet, wem werde ich zum Nächsten? Wessen Not bewegt mich so sehr, dass mich mein Mitgefühl zum Helfen bewegt? Ferner als der unter die Räuber gefallene, vielleicht war er auch ein Tempeldiener, und der Samaritaner konnten sich Menschen kaum sein. Ausgerechnet einen religiösen Erbfeind der Juden stellte Jesus als Vorbild dar. Dieser sah den Schwerverletzten, wurde von seinem Schicksal in seinem Innersten bewegt und leistete sofort erste Hilfe. Ein ferner Nächster wird zum nahen Nächsten, weil der für den Fremden zum Nächsten wurde. Wem werde ich zum Nächsten? Wenn ihr eine Frage mitnehmen wollt aus diesem Gottesdienst, dann nehmt diese Frage mit. Wem werde ich zum Nächsten und wem soll ich zum Nächsten werden? Der barmherzige Samariter praktizierte aber auch Selbstliebe in diesem Moment. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, denn er tat nur das Nötigste. Er brachte sich und das Opfer dann schnellstens aus der Gefahrenzone. Auch danach behielt er seine eigenen Bedürfnisse im Blick. Nachdem er also für die stationäre Versorgung des Verletzten gesorgt hatte, ging er weiter seinen Geschäften nach. Ließ Geld da, machte aber weiter, blieb nicht bei ihm, sondern hat auch seine eigenen Bedürfnisse ernst genommen. Ihm gelang also vortrefflich, was mir und uns und allem Krankenpflegepersonal so oft Schwierigkeiten bereitet, Nächstenliebe und Selbstliebe in einer guten Balance zu halten. Ein Helfersyndrom kann man ihm auf jeden Fall nicht attestieren. Jeder Mensch, der in Not ist, ist mein Nächster und deshalb müsste ich eigentlich jedem helfen, aber das kann ich natürlich nicht. Deshalb stellt sich die Frage, wem werde ich zum Nächsten, indem ich mich für sein Schicksal öffne und mich von seiner Not berühren lasse. Zwei Dinge sind an dieser Stelle noch wichtig. Zum einen stellte der Bibelschüler Jesus keine hypothetische Frage. Vielmehr stand im Hintergrund eine Problemlösung, die auch heute wieder sehr populär ist. Weil man nicht allen helfen kann, konzentriert man sich auf einen bestimmten Personenkreis. Und diese Gruppe definiert sich nach der einfachen Regel, zu meinen Nächsten gehören die, die mir am nächsten sind. Und zwar durch die gleiche Volkszugehörigkeit, Hautfarbe, Religion, Konfession, soziale Schicht, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Hautfarbe, Religion, Lebensform und so weiter. Uns würde vieles einfallen. Und tatsächlich beweisen psychologische Versuche, es fällt uns Menschen leicht, Mitgefühl für Freunde und Verwandte zu zeigen. Solche, die so ticken wie wir. Aber je fremder ein Mensch uns ist, umso weniger empathisch verhalten wir uns ihm gegenüber. Und daher rührt die Fremdenfeindlichkeit. Und ich bin sicher, Jesus hat den Samariter nicht ganz umsonst ausgesucht in dieser Geschichte. Als Christen und als Gemeinde dürfen wir Nähe niemals definieren durch gegebene Ähnlichkeit, durch Zugehörigkeit, durch Vorgeschichte. Im Namen Jesu dürfen wir uns nicht daran beteiligen, Menschen einzuteilen in Feind und Freund, drinnen und draußen, gut oder böse, richtig oder falsch. Stattdessen sind wir aufgerufen, Distanz zu überwinden, Nähe herzustellen, wo sie gebraucht wird. Ich stelle mal eine ganz ketzerische Frage. Gemeindeleiter sitzt vor mir, einer von den Ältesten. Können wir uns eine Gemeinde vorstellen, die ihre Grenzen nicht durch Mitgliedschaft, sondern allein nach dem Grundsatz, wem werden wir zum Nächsten, festlegt? Ich finde eine spannende Frage zum Nachdenken. Das ist das eine. Und das andere, der Tora-Gelehrte fragte Jesus nach dem Weg zum Heil. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Am liebsten hätte er von Jesus eine klare Regel dafür gehabt. Ich habe es vorhin gesagt. Das hätte ihm Sicherheit und ein Gefühl der Kontrolle gegeben. Doch Jesus gab dem Mann keine Regel. Er gab ihm zu verstehen, du wirst mit den unzähligen Entscheidungssituationen im Leben nicht fertig, indem du für jeden Fall ein Gebot heranziehst. Denn du darfst mit deinen Mitmenschen nicht umgehen wie mit einer Maschine oder einer mathematischen Formel. Es geht auch gar nicht darum, ob du immer alles richtig machst. Etwas ganz anderes will Gott nämlich von dir, dass du liebst. Gott, deinen Mitmenschen und dich selbst. Und dann tust nicht, was das Gesetz von dir fordert, sondern was die Liebe dir gebietet. Was du von mir forderst, kann ich dir nicht schenken. Das ist einer der Sätze in unserer Ehe. Was du von mir forderst, kann ich dir nicht schenken. Gesetzlichkeit führt nicht zum Heil, sondern Gesetzlichkeit ist ein Holzweg. Entscheidend ist der Glaube, im Galaterbrief steht da auch Vertrauen, das ist dasselbe Wort. Entscheidend ist das Vertrauen, der oder das sich in der Liebe zeigt. All denen, die aus dem christlichen Glauben ein moralisch wasserdichtes Regelwerk gemacht haben oder machen wollen, sagt Jesus mit dieser Geschichte tatsächlich, ihr seid mit eurer Gesetzlichkeit nicht auf dem Weg zum Heil, sondern auf dem Holzweg. Denn ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer. Hosea 6. Die Liebe aber lässt sich nicht durch Gesetze in den Griff kriegen. Wer versucht, die Liebe in Regeln, Gesetzen und Geboten zu konservieren, der versetzt ihr damit den Todesstoß. Wenn du also Gott, deinen Nächsten und dich selbst unmittelbar lieben willst, musst du dich ins Leben hinauswagen wie ein Seiltänzer. Ohne Netz, aus Gesetzen, ohne einen doppelten Boden aus festen Regeln. Das Einzige, was sich in der Balance hält, ist die Liebe zu Gott, das ist die Verbindung nach oben. Die Liebe zu den Menschen, das ist die Balancierstange. Und die Liebe zu dir selbst, das ist die Verbindung nach innen. Die gibt dir einen festen Kern und auch das Gleichgewicht. Der Boden, auf dem du stehst, ist kein Zementboden aus Gesetzen, sondern das dünne Seil der Liebe, eine Richtschnur, mehr nicht. Wenn das ausgewogen ist, werden wir nicht abstürzen. Genauso hat es der barmherzige Samariter gemacht. Ein Mensch, der in den Augen der Juden in seinem Glauben komplett in die Irre gegangen war, denn er betete Gott am völlig falschen Ort an. Und doch hat er Gott gedient, indem Gottes Liebe ihn und den Mitmenschen durch ihn erreicht hat. Und am Ende bestätigt Jesus ihn und nicht die gesetzestreuen Frommen, indem er zu seinem Schüler sagt, nun geh und mach es genauso. Amen. Ich möchte euch bitten, aufzustehen, einen Augenblick still zu sein. Wir werfen dieses höchste Gebot der Liebe noch einmal an die Wand. Und Gott Antwort zu geben auf die Frage, willst du dich auf den Weg dieses barmherzigen Samariters einlassen? Wir sind einen Moment still.